Ich finde das immer toll, wenn man irgendwie sagt, segne den Prediger in der Verkündigung, der braucht das nämlich. Ich kann das aus mir heraus gar nicht. Ich bin immer wieder bewusst, wenn ich hier vorne stehe, denke, was für eine ehrfurchtsvolle Aufgabe, sich hier hinzustellen und sagen, ich will hier Gottes Wort verkündigen. Das ist echt kein Spiel. Also mir wird manchmal Angst und Bange, wenn ich denke, so, ich soll hier Gottes Wort predigen, da kriege ich wirklich so Ehrfurcht vor. Wundert euch jetzt nicht über den Bibeltext, ich habe mich nicht im Datum geirrt. Ich weiß, dass heute nicht Ostern ist. Trotzdem ist es ein Text, der zumindest in den ersten Teilen sehr viel damit zu tun hat, wobei das ein bisschen die Vorgeschichte dessen wird, was ich auspredigen möchte. Markus 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabestür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, der hat ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch her hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie aufs Feld gingen. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tische saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Und wenn ich das so sehe, und dass wie die gehandelt haben und wie die so drauf waren, ja, ich meine, Menschen wie du und ich, wir denken immer bei Aposteln, das sind so die Überväter des Glaubens, die so besonders heilig sind, die besonders krass drauf waren, die besonders viel von Jesus verstanden hatten, die so nochmal eine Extraportion Glauben hatten, sich von uns so abheben, dass sie alle irgendwo auf so einem Sockel stehen und wir kommen da niemals ran. Menschen wie du und ich. Da kommen welche und sagen, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Nö, kann nicht sein. Glauben wir den nicht. Ich meine, hallo, Jesus hat davon geredet. Er hat gesagt, dass er auferstehen wird. Jesus hat es gesagt und sie haben es nicht gepeilt. Wenn man mal so zurückdenkt an die Jünger, was haben die alles nicht gepeilt? Ja, also Jesus war mit dreien auf dem Berg und unten versuchten andere, einen Dämon auszutreiben. Das haben sie nicht hingekriegt. Jesus wurde wirklich, wenn er mal irgendwie ungeduldig wurde, dann da und sagt so, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich es mit euch aushalten? Ja, da hat er richtig so ein bisschen Frust geschoben. Das waren die zukünftigen Apostel. Ein Petrus, der sich hinstellt, Herr, ich werde dich nicht verleugnen. Ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Dreimal hat er ihn verleugnet, ehe der Hahn kräht. Einfache Leute, Fischer, Zolleinnehmer, ein Freiheitskämpfer. Was die anderen alles waren, kann ich gar nicht sagen, weil sie waren sicherlich keine studierten Leute. Leute, die jede Menge falsch gemacht haben. Leute, die sich, obwohl sie es hätten besser wissen können, gestritten haben, wer unter ihnen der Größte sei. Ja? Jesus hat ihnen Demut vorgeliebt. Worüber zanken sie sich? Wer ist denn hier der größte Apostel? Leute, die sagen, weil Jesus in einem Ort abgewiesen wird, Herr, sage und erlaube uns, dass Feuer vom Himmel kommt und dieses Dorf verbrannt wird. Ja, hallo. Und jetzt kommt Jesus zu ihnen und sagt so, Leute, zweimal sind welche bei euch vorbeigekommen. Erst Maria von Magdala und dann die beiden Emmaus-Jünger, das waren nämlich die auf dem Feld, und haben euch gesagt, ich bin auferstanden. Ihr habt das nicht begriffen. Und er schimpft mit ihnen regelrecht. Sagt, meine Güte, hier, merkt mal was. Wacht auf. Und eigentlich hätte das ja durchaus so weitergehen können. Er hat sich wirklich ein bisschen über sie aufgeregt, würde ich denken. Und dann sagt er, nicht, vergesst es Leute, mit euch kann ich nichts anfangen, sondern er sagt, geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Ja, ich meine, eine Aufgabe, wo sie vorher alle naslang immer wieder gepatzt hatten, natürlich haben sie nicht nur gepatzt, aber in vielen Dingen, und dann sagt er, Leute, ich möchte, dass ihr paar elf und die anderen, die noch so da drum rumgehören, losgeht in alle Welt, und die damals bekannte Welt war zwar kleiner als die heutige, aber sie war groß. Weil da ging man zu Fuß oder ritt per Pferd. Und ich meine, es ist auch eine Strecke von Israel bis, Italien, Griechenland, das ist eine Ecke weg. Ja, geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Und das ist eine Aufgabe, die sie offensichtlich erfüllt haben. Sonst säßen wir hier nicht. Und dann muss man sich fragen, was hat Gott mit denen gemacht? Mit diesen Leuten, wo man denkt, ach, Jesus, also wenn ich du wäre, ich hätte mir ja andere genommen. Jesus hat aus diesen Menschen durch seinen Heiligen Geist, durch Pfingsten, furchtlose Leute gemacht, die wirklich losgegangen sind, das Evangelium zu predigen. Ihr wisst, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Ihr wisst aber auch, dass Petrus am Pfingsten aufgestanden ist und gepredigt hat, und es haben sich 3.000? Ich glaube 3.000 Menschen bekehrt auf eine Predigt. Traum eines jeden Predigers wäre ja schon mal heutzutage, dass sich 3 Menschen bekehren nach einer Predigt. Da würden sich viele die Finger nachlecken. Wir haben viele Sehnsucht nach. Und dann frage ich mich so, wo ist das geblieben? Wir haben den gleichen Auftrag. Hier in Deutschland, hier in Lauenburg, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Und ich glaube, wir haben uns als Christen viel zu sehr in unserer Komfortzone eingerichtet. Und ich nehme mich dabei absolut nicht aus. Ganz im Gegenteil. Ich sitze da auch sehr bequem. Und ich glaube, wir müssen da raus. Aus dieser Komfortzone. Es geht nicht darum, dass wir jetzt aus eigener Kraft eine riesige Anstrengung machen und, was weiß ich, irgendwelche Aktionen fahren, sondern es geht darum zu sagen, okay, Jesus, ich bin bereit und ich will gehen und ich will losgehen und den Menschen von dir erzählen. Wir richten uns ein, wir machen unsere Gottesdienste. Vielerorts sind wir zufrieden als Gemeinden, wenn wir alle 2 Jahre bei Pro-Christ mitmachen. Denn da haben wir ja doch evangelisiert. Vielleicht machen wir noch einmal im Jahr einen Alpha-Kurs. Das ist auch gut. Aber wo, frage ich mich persönlich, und ihr müsst euch das selber fragen, ich will niemandem Vorwürfe machen, weil ich stehe genau selber unter dieser Predigt drunter, als derjenige, der sie hören muss. Wo, frage ich mich persönlich, hat mein Leben auf mein nichtchristliches Umfeld einen größeren Effekt als den, dass die Leute wissen, dass ich Christ bin, wenn sie es wissen? Ja? Ein Aufkleber auf dem Auto reicht unter Umständen dazu aus, dass die Leute denken, du arbeitest bei Nordsee. Ja? Das ist noch nicht das Thema. Die Leute um dein Umfeld, die sollten mindestens wissen, du bist Christ. Und wenn sie dich ein bisschen kennen, wenn sie wissen, wie du tickst, dann werden sie sagen, das ist ja gar nicht so einer oder so eine, die grau und gebeugt in den Gottesdienst geht und hinterher noch gebeugter rauskommt, weil der Pastor ihnen gesagt hat, was sie alles nicht dürfen. Das sind die Klischees, die gerade bei vielen Leuten vorherrschen, besonders wenn du sagst, du bist in einer Freikirche. Ja? Freikirche, das sind ja die ganz Bösen, die Sekten. Wenn sie dich kennen, dann sehen sie was anderes. Aber kennen sie dich? Kennen meine Nachbarn mich so gut, um zu wissen, dass ich nicht irgendwie so ein spießiger, gesetzestreuer Christ bin, der nicht ins Kino darf und das nicht darf und jenes nicht darf? Sehen sie was anderes in mir? Sie müssen Jesus in uns sehen. Und es geht nicht nur darum, mit unserem Leben zu predigen, sondern auch mit Worten. Aber versteht es nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst, weil ich sage das ja auch nicht zu mir, du musst. Sondern es ist ein Auftrag, den wir aus eigener Kraft nicht erfüllen können. Ich lese mal weiter. Wer da glaubt, Vers 16, und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vers 17, die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben. Ja, nur mal so, wer ist denn das? Denen, die da glauben. Und da sind wir genau, das sind nicht nur die Apostel, diese geistlichen Überflieger, von denen wir denken, dass sie welche wären. Die Apostel sind nicht anders als du und ich. Nur sie waren die Ersten. Und sie haben Jesus gehorcht und sind losgegangen in alle Welt. Aber wir glauben auch. Wir glauben nicht nach dem Motto, wir halten es für wahr, sondern wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Dass wir leben aus ihm. Dass wir errettet sind aus der Finsternis. Aber nicht nur zum Selbstzweck. Natürlich rettet Jesus uns, weil er uns retten will. Aber er rettet uns auch, weil er sagt, Leute, ich brauche Helfer, die mitretten. Denn da sind noch viel mehr. Ich bin dabei, die Leute aus dem Wasser zu ziehen, um vorm Ertrinken zu retten. Und ich brauche euch dafür, dass ihr mitmacht. Deswegen hat er an seine Jünger, und wir sind seine Jünger, und für uns gilt das genauso wie für die Apostel damals, den Missionsauftrag gegeben, dass wir hingehen sollen in alle Welt. Und es geht nicht darum, dass aus eigener Kraft, sondern aus dem Glauben an ihm. Die Zeichen, aber die Folgen werden, die da glauben, sind diese. Und jetzt wird's richtig spannend. Es geht ja nicht nur darum, das Evangelium zu verkünden. Jetzt kommt das Rausreißen aus der Komfortzone mal so richtig. Die Provokation an mich und an euch. Ihr glaubt an Jesus, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Gut, das mit den Schlangen aufheben ist wohl eher selten hier, aber Paulus hat das erlebt. Als sie Schiffbruch erlitten haben und durch das Feuer aufgescheucht eine Schlange sich an seiner Hand festbiss, hat er sie hochgehoben, ins Feuer geschüttelt, ist es nichts passiert. Die haben ja alle gewartet, dass er krepiert, nach dem Motto, der muss was Schlimmes getan haben, wenn sich die Schicksalsgöttin oder wer auch immer das da war, nach deren Denken, sich an ihm rächt. Da wird es wahr. Er hat geglaubt, ihm ist nichts passiert an dem Punkt. Aber die anderen Punkte, Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden oder aber besonders Kranken die Hände auflegen, so wird's gut mit ihnen. Das sind die Zeichen, die denen folgen, die da glauben, wenn sie losgehen und von Jesus zu reden. Gut, ich erlebe das jetzt nicht so häufig bei mir. Und da muss ich mich nicht fragen, oder da muss ich mich nicht beruhigen und sagen, guck mal, das waren ja die Apostel. Ja? Sondern das waren Gläubige wie du und ich. Und dann, da kommt es daran, so bin ich bereit, mich von Jesus herausfordern zu lassen und zu sagen, ja, du hast recht, ich habe diesen Auftrag, hinauszugehen in alle Welt. Und ja, du hast recht, es steht in deinem Wort. Wenn ich glaube, und ich glaube ja, daran besteht gar kein Zweifel. Und das geht für alle, die hier sind. Wir glauben an Jesus, sonst wären wir nicht hier. Ja, da bin ich bereit, dir zu glauben, dass wenn ich das tue und mit Menschen über dich rede, dass dann auch diese Dinge geschehen, weil es in deinem Wort steht. Nicht, weil ich besonders heilig bin und deswegen sofort alle Kranken gesund werden, sondern weil du das in deinem Wort sagst, das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Wenn sie sich aufmachen, von dir zu reden, dann dürfen sie, dann dürfen wir damit rechnen. Und dann können wir, nicht nur damit rechnen, sondern können wir Jesus das sogar vorhalten und sagen, das steht in deinem Wort. Das hast du gesagt. Und das will ich jetzt sehen. Wir dürfen so frech sein. Jesus freut sich drüber, wenn wir ihn ernst nehmen und sein Wort ihm vorhalten und ihn sozusagen beim Wort nehmen. Und dann kommt das. Nachdem Jesus sozusagen im Himmel aufgehoben wurde und sich zur Rechten Gottes setzte, steht da, sie aber, also die Gläubigen in Jerusalem, zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Nicht ich wirke diese Zeichen, aber wenn ich im Gehorsam bereit bin, mit Leuten über Jesus zu reden, ich erwarte ja nicht, dass ich mich oder ihr euch jetzt hier in Lauenburg oder ich mich in Lüneburg in die Bäckerstraße auf eine Obstkiste stelle und anfange zu predigen. Das kann man machen und für manche Leute ist das vielleicht auch genau das Richtige. Vielleicht brauchen manche Leute genau diese direkte Ansprache. Ich persönlich denke, ich wäre immer weggelaufen. Ich bin solchen Menschen immer als Nichtchristen in Riesenbogen gegangen. Vielleicht bin ich in Riesenbogen gegangen, weil ich sie peinlich fand. Vielleicht bin ich auch in Riesenbogen gegangen, weil sie das, was sie verkündet haben, die Wahrheit war. Und ich sie nicht hören wollte. Deswegen denke ich, Gott kann das auch gebrauchen. Aber ich glaube, Gott möchte uns in unserem Umfeld erreichen und uns in unserem Umfeld gebrauchen. Wir haben, jeder von uns, nehme ich an, nicht christliche Bekannte, Freunde, Nachbarn. Wenn einer von euch jetzt sagt, nö, würde ich sagen, Leute, raus aus eurem Elfenbeinturm. Ja? Kann nicht sein, dass wir uns nur so in unserem christlichen Kreisen bewegen, wenn wir Menschen für Gott erreichen wollen. Es gibt so eine Statistik von, frag mich nicht, wie heißt der, Christian A. Schwarz, der diesen Gabentest gemacht hat. Der hat mal untersucht, dass wir als Christen so ungefähr 7 Außenkontakte zu Nichtchristen haben im Durchschnitt. Wenn wir auf unserem Komfortsofa sitzen bleiben, dann wissen diese 7 vielleicht, dass wir Christ sind. Aber es hat auf ihrem Leben keinen Effekt. Wenn wir bereit sind, die Herausforderung anzugehen und sagen, Jesus, du hast mir das befohlen, ich bin bereit zu gehen, ich bin bereit, mit den Menschen zu reden, bereite du diese Situation vor, zeig mir, Heiliger Geist, mit wem in meinem Umfeld ich jetzt reden soll, wer ist offen, wer ist bereit, wen hast du vorbereitet? Wenn wir dann bereit sind zu gehen und dann noch beim Wort nehmen und sagen, okay Gott, du unterstützt mich und bekräftigst das Wort, was ich rede, wenn ich von dir rede, mit den folgenden Zeichen. Dann kann das äußerst spannend sein. Stell dir vor, du wagst dich hervor und sprichst mit deinem Nachbarn. Er weiß, dass du Christ bist, also wird er sich vielleicht noch nicht mal besonders wundern, wenn du ihm anfängst, was über Jesus zu erzählen. Dann denkt er sich vielleicht, na ja, aber du könntest auch sagen, sag mal, irgendwie ist mal mit deiner Schulter, hast du Schmerzen? Oh ja, Mensch, Tennisarm, total, ah, übel. Du, darf ich für dich beten? Du hast für Jesus erzählt, er weiß, und du betest, wow, Schulterheil. Mit dem Menschen brauchst du nicht mehr über Jesus diskutieren. Jetzt ist deine Möglichkeit, das Evangelium so klar zu verkünden und sagen, weißt du, Jesus hat das getan, weil er dich lieb hat, aber er möchte noch mehr für dich tun. Nicht nur, dass du heil bist, sondern dass du in Ewigkeit bei Gott bist. So, mit dem brauchst du nicht mehr über Gott reden, ob es ihn gibt, sondern nur noch, wie er ihn kennenlernt. Gott bekräftigt das, unsere Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir damit loslegen, können wir auch damit rechnen, dass diese Dinge passieren. Die sind nicht nur eben für die Apostel. Die sind nicht nur für die Überchristen. Auch nicht für die sogenannten Evangelisten, die irgendwelche riesigen Hallen füllen, wo dann ein Drittel der Predigt aus Spendenpredigt besteht. Ich bemühe mir jetzt gerade sämtliche schlimmen Klischees, ich weiß. Es ist auch nicht nur für die Evangelisten wie Billy Graham, der jetzt uns von irgendeiner Wolke zuguckt und sagt, schön, dass es hier weitergeht auf dieser Welt. Nein, es ist für dich und für mich. Für jeden von uns. Niemand, ihr kennt doch das Ding mit dem Propheten Jeremia, als der berufen wird. Ja? Was sagt er? Herr, ich bin zu jung. Was sagt Gott? Nee, sag nicht, du bist zu jung, sondern geh los. Es könnte jemand sagen, ach nee, weißt du Gott, ich bin schon zu alt. Ich habe ja mein Ticket für die Heimreise schon gebucht. Naja, solange du auf dem Bahnsteig stehst und dann noch andere Menschen sind, kannst du auch das Evangelium predigen. Ja? Vielleicht hast du dein Ticket schon gebucht. Aber so what? Niemand ist zu jung, niemand ist zu alt, niemand ist zu krank, um das Evangelium zu predigen. In deinem Umfeld. Frag Jesus doch mal. Heute Nachmittag oder so, Gott, wo sind in meinem Umfeld Menschen, die du vorbereitet hast, die offen sind, deine Botschaft zu hören? Und dann mach es so, dass du sagst, Mensch, Jesus, gib mir die richtigen Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gib mir die richtigen Worte. Und ich garantiere euch aus eigener Erfahrung, dass das funktioniert. Weil ich hatte heute Morgen nur diesen Text mehr nicht. Ich habe nichts aufgeschrieben, gar nichts. Gott hat mich bis gestern, seit Montag frage ich Gott, worüber soll ich predigen? Warte auf eine Antwort und habe immer das Gefühl, kommt, sage ich dir rechtzeitig. Gestern Abend hatte ich diesen Text. Dann habe ich nichts mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, so, ich bin jetzt völlig platt, du musst das jetzt machen, das Ding. Es funktioniert. Wenn wir sagen, Heiliger Geist, leite mich mit den richtigen Worten, dann wird er das tun. Und dann wird das einen Effekt auf die Leute in eurem Umfeld haben. Und ihr werdet sehen, dass Gott das mit den folgenden Zeichen begleitet. Habt doch den Mut mal zu fragen, wenn ihr seht, dass jemand krank ist in eurem Umfeld, der Jesus nicht kennt. Und sagen, du weißt, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Darf ich, und ich glaube auch, dass Jesus heilt. Darf ich für dich beten? Und es kommt jetzt nicht auf die Reihenfolge an. Man könnte sich sonst an diesem einen Vers hier festsetzen und sagen, das funktioniert doch nicht. Ich muss doch erst verkündigen, dann kommen die Zeichen. Nein, die Reihenfolge ist in dem Fall egal. Du kannst auch erst beten und es passiert vielleicht eine Heilung oder eine Besserung und dann kannst du predigen. Wichtig ist nur, dass wenn du erlebst, dass jemand eine Berührung Gottes erlebt, wenn du für ihn betest. Dass du das nicht allein stehen lässt und sagst, das war's. Sondern dass du dann wirklich verkündigst, was Jesus ist, wer er ist, warum er ihn braucht. Das ist ganz wichtig, dass das in einer Einheit geschieht. Die Reihenfolge ist egal, es muss nur zusammengehören. Wer fühlt sich jetzt mutig und sagt, ich gehe sofort los? Ich auch nicht. Aber ich möchte mich und euch herausfordern, dass wir uns davon provozieren lassen, dass Menschen wie du und ich, ja, hinausgehen in diese Welt. Ich meine, Petrus war vielleicht ein guter Verkäufer, denn seine Fische musste er ja verkaufen. Er war sicherlich in der Hinsicht klug, aber war ein Mensch wie du und ich. Das war kein studierter Professor, der war nicht besonders überklug. Du weißt nicht, wie die anderen Apostel alle drauf waren. Ja, die waren vielleicht alle schlau, aber auch nicht schlauer oder dümmer als wir. Es gibt zwischen uns und den Aposteln nur den einen einzigen wirklichen Unterschied aus geistlicher Sicht. Diese Menschen haben Jesus gesehen. Das gedeiht ihnen sowohl zum Vorteil als auch zum Nachteil. Denn Jesus sagt, selig sind die, die da nicht sehen und doch glauben. Ja? Die haben den Vorteil, dass sie Jesus gesehen haben. Vielleicht war es auch ihr Nachteil. Ihr habt gehört, wo sie überall gepatzt haben. Und dann können wir sagen, Mensch, wir sind auch nicht anders. Wir kennen uns doch. Wir patzen doch auch ständig. Aber uns meint Jesus, wenn er sagt, geht hin in alle Welt. Wir müssen ja noch nicht mal anfangen, sagen so, ich gehe jetzt morgen nach Sambia oder nach Tadschikistan oder wo, sondern wir haben das Umfeld hier vor der Nase. Und ihr und eure Nachbargemeinde sind die Leute, die, soweit ich weiß, wirklich ernstlich in dieser Stadt an Jesus glauben. Und da gibt es eine Menge Leute in dieser Stadt, die Jesus nicht kennen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass wir im Schnitt 7 Außenkontakte haben, die Jesus nicht kennen, dann stellt euch das mal vor, was für einen Effekt das hat, wenn wir nur die Hälfte von denen erstmal ganz klein gedacht, eigentlich sollen wir ja gar nicht klein denken, aber fangen wir doch mal klein an und denken, wenn nur die Hälfte von denen mit angesprochen werden mit dem Evangelium und ihr an ihnen dranbleibt, für sie betet und vielleicht auch persönlich für sie beten könnt, eine Chance habt zum Beispiel, um Heilung zu beten oder um Trost oder so, wenn es jemandem schlecht geht, oder einfach da seid und zuhört und sie erleben, ey, der ist total genial, der hat was, was ich nicht habe, oder die hat was, was ich nicht habe, da möchte ich mehr von wissen. Wenn ihr das nutzt, stellt euch diese Gemeinde mal in 5 Jahren vor. Müsst ihr anbauen. Und es ist etwas, was Gott uns zutraut und zumutet. Wenn wir nicht auf unserem Sofa sitzen bleiben. Und deswegen kann ich nur sagen, raus aus der Komfortzone und seinen Auftrag ernst nehmen, mal aufs Wasser gehen und was wagen. Ja, ich muss mal gucken, was ich nächste Woche wage, aber ich muss mal was wagen in der Hinsicht. Und dann zu gucken, was Gott damit macht. Und Gott macht was damit. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Gott stellt sich dazu, wenn wir losgehen und bereit sind, diesen Auftrag auszuführen. Also Freiwillige vor. Gott wird das segnen. Aber rauskommen aus dem Sofa, das muss ich und das müsst ihr. Ihr müsst euch dafür entscheiden. Ich muss mich dafür entscheiden zu sagen, ich komme raus aus meiner bequemen Zone, wo ich weiß, ich habe da einen Hauskreis, ich habe Gottesdienst. Das ist so die Woche. Ja. Sondern also mal rauskommen, was Neues erleben, mal ein Abenteuer erleben. Das ist das, was Christsein ausmacht. Dass wir für Gott losgehen, auf dem Wasser gehen, spannend sich fragen, wie wird das, wenn ich für den bete? Und dann zu erleben, wie Gott eingreift. Und da möchte ich euch herausfordern. Amen.